Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, ciao zusammen. Da sitzen wir wieder vor dem Mikrofon und ich sage es zum Anfang ganz bürgerlich. Es geht nämlich heute ums Eingemachte in der Villa Margherita und zwar um die fehlende Lust auf Fleisch.
Hey, da kommt mir gerade etwas in den Sinn, als ich gerade an der BA-Eröffnung gehört habe. Ich habe nämlich erfahren, dass die meisten Kühe gibt es im Kanton Bern, aber die meisten Säue sind im Kanton Luzern.
Ja, das habe ich gewusst.
Das hast du gewusst.
Das ist ein Säulikanton.
Der Säulikanton. Genau.
Hey, ja. Und ich habe gerade eine kleine Einführungsfrage. Zwar ohne Tier und ohne Fleisch, sondern mehr kulturell.
Oh, jetzt.
Was ist eigentlich euer Lieblingsinstrument?
Das ist ja ganz harmlos.
Harfe. Harfe, ich kann mal Harfe spielen, habe gemerkt, aber meine Fingernägel sind zu lang.
Also so mit einem weißen Kleid und offenen
Haar? Ja, das haben wir so genau so Halleluja-mässig. So, das finde ich so beruhigend und so schön zum Zuschauen.
Ja.
Und du, Anja?
Ja, ich schwanke noch ein bisschen zwischen Piccolo oder Kontrabass.
Ah, ja.
Nein, aber okay. Stimmt, Schlagzeug habe ich wirklich sehr gerne.
Ja, es wird auch noch ein bisschen drauf hauen.
Also Rhythmus.
Ja.
Gut, also schauen wir mal, wie das mit dem heutigen Fall, wie wir das in Einklang bringen mit dem heutigen Fall.
Ja, und in diesem Fall geht es um verborgenes Fleisch im Unterhösli.
Priska stellt uns der Fall Annette, bläst lieber die Klarinette vor.
Ja, und Annette ist in die Villa Margherita gekommen. Sie ist 45 und sie hat gesagt, sie hat einfach Mühe, den Orgasmus zu bekommen. Sie hat schon viel gemacht und sie will jetzt eigentlich am liebsten einfach ein Villa Margherita-Elixier dafür.
Okay, was ist denn los mit unserer Annette und vor allem, was hat das mit der Vorliebe für Klarinette zu tun?
Ja, Janine, du bringst sie gerade auf den Punkt. Die Annette ist tatsächlich ein bisschen aufgewühlt, weil sie hat letztes Jahr eine nahestehende Freundin in kurzer Zeit an einer Krankheit verloren und die hat ihr auf dem Sterbebett noch gesagt, quasi als Vermächtnis, lebt du auch für mich noch weiter. Und Annette hat seither gedacht, ja, sie sollte jetzt vielleicht noch etwas mehr aus ihrem Leben machen, vielleicht auch noch etwas mit ihrem Alter zu tun, die Kinder sind schon grösser. Und sie denkt sich, das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein mit ihrem Leben. Sie hat sich ein Tagebuch gekauft, so ein Journal, und listet jetzt auf, was sie anpacken will. Wie schon gesagt, sie hat zwei erwachsene Kinder. Sie ist verheiratet und sie ist eine sehr gewissenhafte, strukturierte Biologin. Mitarbeiterinnen, die mit ihr zusammenarbeiten, die sagen, sie sind still und zurückhaltend. Sehr angenehm auch im Grossraumbüro. Aber es gibt eine Ausnahme.
Die wer?
Wenn Annette niest, dann ist das Niesen dermassen laut, dass also wirklich die Wände zittern. Also die Leute sind total erschüttert, wenn sie das hören, weil sie das überhaupt nicht erwarten würden. Und die Kolleginnen vermuten, aufgrund von dem Niesen, dass Annette auch eigentlich verborgenen Vulkan muss schlummern. Übrigens hat Annette ein Doktorat in Ornithologie gemacht.
Okay, sehr spannend. Sag noch einmal, sie ist wie alt?
45.
Ah, okay. Also Annette hat eine Faszination für Vögel und wenn wir schon ein bisschen von Luzern reden, tut sie dann in der Vogelbar Sempach arbeiten?
Nein. Das ist die einzige, die ich kenne.
Es gibt, glaube ich, noch mehr. Ja.
Nein, aber sie hat in ihrem Journal tatsächlich etwas mit Vögeln auf die Liste da, was sie noch machen will. Und sie träumt wirklich davon, eines Tages in die Vogelwart, in die berühmte Vogelwart auf Helgoland zu reisen und dann die Brut von den Bastölpel zu beobachten.
Bastölpel sind die Vögel, die ich sogar kenne. Die sind nämlich sehr treu und das Männchen und das Weibchen kümmern sich gemeinsam um ihre Aufzucht, also um das junge Vögel. Und wenn ein älterer Teil auf dem Ei sitzt, dann geht der andere auf Nahrungssuche. Also jenste Docks, wo ich noch mit meinem Vater geschaut habe, die das mir das können merken. Ja, spannend, dass dann nicht auch genau diese Vogelart so gerne hat. Es gibt nämlich auch noch andere. zum Beispiel. Das sind ein bisschen Schnepfen, die sogenannten Goldschnepfen. Die haben ihr Haremsystem. Die tut das Weibli sich mit mehreren Männchen paaren, liefert das Ei ab und verschwindet wieder. Also das Weibli tut sich auch nicht an der Brutpflege beteiligen.
Also jetzt hast du auch nachgeschaut. Also blöde Schnepfen kommt im Fall nicht wegen ihrem Sextrieb irgendwie in Verruf, sondern es hat mit dem langen, spitzen Schnabel zu tun, wo anscheinend die Goldschnepfen haben. Und das ist so metaphorisch so ein bisschen mit Hochnäsigkeit verbunden.
Okay.
Und vielleicht schon eine kleine Überleitung zum Thema von der Klitoris, wo wir dann schon gleich darauf zu reden kommen.
Da erzählst du uns ja dann noch mehr.
Ja, genau. Und Vögel und Verrücktheit ist übrigens ein Thema, das ich sehr spannend finde. Das ist, vielleicht habt ihr euch auch schon mal überlegt, man sagt ja, so zum Beispiel, sie hat einen Vogel.
Sie hat einen Vogel, ja.
Ja, sie spinnt
ein bisschen. Oder er hat einen Vogel.
Ja, ja, natürlich. Und man sagt auch französisch «il est coucou». Das heisst, er spinnt ein bisschen. Oder es gibt auch einen Film, den ich sehr empfehlen kann. Der heisst «Dok Dok». Das ist das Geräusch vom Vogelschnabel, wo es auch darum geht, ja, so ein bisschen der Irrsinn in der Psychiatrie. Und auf Arabisch ist sogar das Irrenhaus, das heisst «Ausfurie», also quasi ein Vogelhaus. Aber keine Sorge, das ist jetzt nicht ein Podcast-Folge aus der Villa Margarita, wo es nur um Vögel geht.
Aber um das Vögel.
Ja, das ist, das bietet sich jetzt hier gerade an. Danette hat einfach auf ihrer Liste, die sie hat, sie will keine halben Sachen mehr machen in ihrem Leben. Sie will ballastlos werden, und zwar vor allem körperlich, aber auch mental. Körperlich will sie vor allem abnehmen. Sie hat nämlich recht zugenommen in den vergangenen Jahren, und sie will gerne ein Sixpack. Sie hat sich Bilder aufgehängt im Bad, wo sie sich immer anschauen kann. Zusätzlich hat sie unsere Podcast-Episode von der Nelly Pirelli mehrmals gehört und auf unseren Rat her sogar einen Personal Coach sich gönnt. Aber die Annette wäre nicht die Annette, wenn sie eben nur am Körper schrauben würde. Auch ihrem Kopf will sie aufräumen. Und sie hat gesagt, sie hat schon lange mal eine Klarinettenstunde nehmen. Und sie hat gesagt, es ist nie zu spät, noch etwas zu lernen. Musik soll sie beruhigen, fokussieren helfen und gerade noch die beiden Gehirnhälften synchronisieren. Sie geht jetzt in die Klarinettenstunde. Seit ein paar Monaten zieht sie es durch. Immer zuerst Personal Training und nachher Klarinettenstunde.
Ja, sehr schön. Also mich interessiert es natürlich, hat Annette mit 45 irgendwelche Symptome von den Wechseljahren. Das ist ja schon angetönt, sie möchte Ballast abwerfen. Also sie hat das Gefühl, vielleicht sie hat ein bisschen zugenommen und möchte wieder ein bisschen abnehmen. Und neu ja, dass sie Klarinette spielt. Aber das ist jetzt nicht ein typisches Symptom von der Wechseljahre, aber vielleicht so ein bisschen aus Ausgleich zu ihrem strengen Alltag, zu ihrem Stress. Und ja, von Blutung hast du jetzt noch gar nicht gesagt, oder? Von Mens.
Blutung ist noch da. Also wie es eben typisch ist für die Perimenopause. Sie ist sogar in letzter Zeit, also vor ein paar Monaten noch stärker geworden, stärker denn je. Und sie hat gesagt, auch hier, da will sie das nicht einfach hernehmen, sie will sich lange stützen. Sie hat eine tolle Gynäkologin, die sie dabei beratet, unterstützt und hat dann darin bestärkt, dass man auch, sie hat nämlich auch in der Nacht ein bisschen stärker anfangen zu schwitzen, nicht immer, aber manchmal, und so ein unerklärliches Herzrasen gehabt in den Morgenstunden. Und sie hat gedacht, das kann jetzt nicht von diesem Handtuch-Training sein und nicht wegen dem Personal Coach, wo sie regelmässig geht. Ja, und seither nimmt sie am Abend 200 Milligramm Progesteron. Sie schläft viel besser und vor allem die Blutung ist ein bisschen weniger geworden.
Also nimmt sie es zyklisch?
Ja, sie nimmt es zyklisch. Also Tag 14 bis 28 von ihrem Zyklus. Und zusätzlich gegen das Herzrasen hat die Gynäkologin gesagt, ein Hub vom Östradiol-Schäl würde helfen gegen das Herzrasen. Und auch die Schweißausbrüche sind seither besser geworden. Das macht sie seit 6 Monaten und das unterstützt sie insgesamt bei ihrer Transformation. Sie fühlt sich so gut wie schon lange nicht mehr. Sie hat richtig Freude an ihrem Körper und kommt ihrem Ziel von diesem Sixpack immer näher.
Ja, gut. Also eigentlich klingt es ja so, als wäre sie wieder fit und zufrieden mit ihrem Körper. Der Beckenboden ist auch besser durch das Training. Und was mich jetzt ein Wunder nimmt, du hast am Anfang gesagt, sie hat eben so Orgasmus-Schwierigkeiten. Mhm. Wie äußert sich das? Also, hat sie das erzählt?
Ja, sie hat gesagt, es geht immer länger, bis sie zum Orgasmus kommt. Und so die Technik, die sie bisher angewendet hat, das funktioniert. Irgendwie hat das Gefühl, sie kommt irgendwie nicht mehr so recht an den Orgasmus her. Und wenn sie dann mal einen Orgasmus hat, dann ist der irgendwie so viel flacher, also eher wie ein Müdesniessen und nicht so ein
so vulkanartiger Ausbruch.
Nein, wie sie es früher mal hatte.
Okay.
Ja, das machen wir mal einen Schritt zurück und schauen an, wie es so aussieht allgemein, weil Annette ist hier nicht allein. Es gibt nämlich den Begriff vom Orgasm Gap. Das ist die sogenannte Orgasmuslücke zwischen den beiden Geschlechtern und die beschreibt den deutlichen Unterschied, wie häufig ein Mann und eine Frau beim Sex zum Orgasmus kommen. Also während Männer in der heterosexuellen Beziehung oder Begegnung in etwa 80-95% der Fälle einen Orgasmus erleben, ist die Rate bei den Frauen je nach Kontext nur bei etwa 10%, lustigerweise beim One-Night-Stand, und bis 33-65% in einer Beziehung.
Also, und das ist eben der Gap, wo ja, Frauen offenbar...
Ja. Also auffällig auch, dass der One-Night-Stand deutlich weniger zu einem Orgasmus führt.
Das heisst, dort kommen auch noch weniger dazu, über Technik
ohne
zu reden.
Ohne Bindung oder... Ja, genau. Oder weil es muss schnell gehen oder was auch immer.
Ja, und was auch auffällig ist bei diesen Betrachtungen, wenn man schaut, wie die Orgasmusrate ist zwischen zwei Frauen zum Beispiel, dann ist die deutlich höher, ca. 85%. Und auch... Und
also in der homosexuellen Beziehung.
Ja, genau. Also jetzt bei zwei Frauen. Und auch bei der Masturbation gibt es übrigens, bei der Masturbation hingegen, gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen können grundsätzlich genauso zuverlässig und übrigens auch genau so schnell wie Männer zum Orgasmus kommen. Und das zeigt, und das bringt uns so langsam zum Kern von der Erziehung. Genau. Das Problem ist nicht der weibliche Körper, sondern die Art, wie häufig Sex oder Stimulation gestaltet wird. Genau. Einer der Hauptgründe ist, dass heterosexueller Sex sehr oft auf Penetration ausgerichtet ist, obwohl das für die meisten Frauen nicht ausreichend ist, um zum Orgasmus zu kommen.
Ja, also du meinst, das ist das Ende der Ära rein raus Mickey Maus.
Ja, genau. Ja, die Folgen sind ja nicht nur sexuelle Unzufriedenheit, wenn man nicht zum Orgasmus kommt. Oder meistens führt es auch dazu, dass die Frau sich total zurückzieht. Und das tut natürlich die Beziehung wiederum belasten. Umgekehrt zeigen dann Studien, wenn Frauen regelmäßig zum Orgasmus kommen und den erleben, dann verbessert sich eben die Bindung, die Zufriedenheit und auch sogar die körperliche und mentale Gesundheit. Also es hat etwas mit dem Belohnungssystem im Hirn zu tun, wenn der Sex positiv ist, fördert eigentlich das wieder das Verlangen zum Sex. Und vor allem, wenn man einen Orgasmus hat, ist der Sex auch häufig nicht schmerzhaft.
Ja, sogar fast ein bisschen im Gegenteil. Gell?
Ja, eben.
Ja. Genau, also kurz gesagt, der Orgasm Gap ist kein biologisches Problem, sondern ein kulturelles und lässt sich durch Wissen, Kommunikation und vielleicht einen kleinen anderen Fokus auf die Sexualität deutlich verkleinern. Darum machen wir ja jetzt die Folge hier.
Genau, ich habe noch einen kurzen Input, weil das ist einfach nicht vergessen, sage ich es jetzt schon. Mit meinem Brainfog. Nein, wir haben vorhin über die Pink Pill diskutiert. Das wäre ja eigentlich so das Pendant zur Blue Pill, also Viagra bei den Männern. Also ein Medikament gegen die fehlende Lust, zum Beispiel bei den Frauen, wo vor allem im Hirn wirkt. Und eben nicht wie bei Viagra beim Schwellkörper. Ist aber eben in der Schweiz nicht zugelassen. Wir haben es hier nicht.
So in Europa nicht.
In ganz Europa nicht, also weil man eben gesehen hat, es hat eigentlich eine geringe Wirkung jetzt bei Frauen mit erheblichen Nebenwirkungen und darum macht das natürlich keinen Sinn, dann lieber vielleicht eben unserem Fall weiter zuzuhören. Mhm.
Und ja, okay. Die Pink Pill, die würde vor allem die Lust auf Sex erhöhen und es gibt aber schon auch noch Substanzen, wir kommen dann ganz am Schluss drauf, wie Testosteron oder DHA etc., wo auch die Orgasmusstärke und die ganze Anatomie können dort einen Einfluss haben.
Ja, und bei der Pink Pill ist einfach die Nebenwirkung wieder kontraproduktiv, weil man kann extrem müde werden, es kann ihm schlecht werden, bis
Schwindlig
zur Ohnmacht.
So. Ja,
von dem her hat sich nicht durchgesetzt.
Genau. Das ist schon nicht so förderlich für die Lust, wenn es dann schlecht ist. Ja. Genau. Libido ist das, was im Kopf passiert, Lust und Verlangen. Und während der Erektion eine rein körperliche Reaktion ist. Erektion kann auch eine Frau betreffen. Also das ist, kommen wir dann auf die anatomischen, wie soll ich sagen?
Gegebenheiten.
Ja, genau. Genau. Jetzt gibt es etwas, und das war auch ein Anlass für die Folge. Im April ist eine Arbeit rausgekommen, April 26, wo man als erstes...
Jetzt gerade?
Also wirklich, ganz, ist ganz frisch. New. wo man das erste Mal wirklich die ganze Klitoris-Nerven Innervierung konnte kartografieren. Und ich kann euch gerade als erstes sagen, die Klitoris ist bedeutend grösser, als man je gedacht hätte. Sogar grösser als ein durchschnittlicher Penis. Und die Studie, ich muss es nur ganz kurz fassen, hat einfach können die verschiedenen Nervengewebe darstellen und das ganze Nervennetz sichtbar machen. Das ist im ganzen Becken versteckt. Und Janine, du hast am Anfang gesagt, das Fleisch, das verborgene Fleisch. Mhm. Und hier eben die verborgenen Nerven, die kann man jetzt darstellen. Und das ist, man hat auch gesehen, dass frühere Annahmen falsch waren, dass die Nerven gegen, die Nervenfasern schwächer werden gegen Ende von ihrem Verlauf. Und das stimmt gar nicht, die sind stark verzweigt, also die reichen von der Klitoris bis zum Vulva-Hügel und sogar in die Vulva-Lippe rein. Also das ist vorher nicht in diesem Ausmaß bekannt gewesen. Also das ist ja sehr vielversprechend.
So wie ein Netz über alle Seen sozusagen.
Genau so.
Ja, also darum sind wir schon der Gruppe um Yu Yang Li in Amsterdam sehr dankbar. Wegen dieser Breaking News zur Klitoris, dass man der jetzt mehr Bedeutung schenkt. Es ist noch nicht der Peer-Reviewed-Studie, aber trotzdem relevant, finden wir so relevant, dass wir sie jetzt hier erwähnen. Und ich denke, die neue Erkenntnisse sind zum Beispiel für uns Gynäkologen schon noch bedeutend, weil, obwohl wir es immer gewusst haben, eigentlich, oder erahnt haben, wenn man es jetzt schon bildlich kann sehen kann, gerade bei den Operationen, die man in diesem Bereich machen muss, dass man ein bisschen weiss, wo sie überall die Nerven enden, genau, ist es sicher, sicher sehr, sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Genau. Und ja, gleichzeitig zeigt so, dass die Forschung wirklich hinterherhinkt bei diesem außerordentlich wichtigen Organ. Also, dass die Klitoris bisher wirklich ignoriert ist worden in allen Studien. Und auch in den Anatomiebüchern kommt sie eigentlich nicht wahnsinnig gross vor.
Im Gegensatz zum Penis, der da über viele Seiten dargestellt wird.
Ja, genau. Also das, ja, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Mehrere Seiten
hat bis dann gewählt. Du bist auch dann auf Gynäkologie.
Genau, darum bist du auch nicht Urologin geworden. Ja, also tatsächlich, das ist so noch der Abschluss, sind auch organische Ursachen für fehlende Lust- oder Orgasmusprobleme selten, eben organisch, selten dort zu finden, sondern, und auf das gehen wir jetzt noch eher auf, im Hirn.
Ja, also die weibliche Lust ist tatsächlich untererforscht noch immer und auch der weibliche Orgasmus ist ein totales Randthema. Wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, eigentlich würde das ja, dazu führen, dass es mehr behandelt werden, weil es so untererforscht ist. Also es ist für uns eigentlich kein Nischenthema, sondern ja, die Resultate haben auch gezeigt, dass es ein zentrales Organ sein muss, dass man das einfach viel zu lange übersehen hat. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass Medizin über Jahrhunderte hinweg von Männern geprägt war, also eben bis zu der Anja im Anatomiebuch. Und Klitoris eigentlich schon 1840 sehr detailliert hat können beschrieben werden, aber man hat es einfach als irrelevant angesehen und ja, man hat es dann wirklich vergessen. Darum sind die neuen Erkenntnisse, also wo man jetzt eine Bedeutung gibt, wichtig, eben, da kann man dann mal die Wissenslücken schließen und für euch, wie du gesagt hast, für die OPs in der Gynäkologie oder der rekonstruktiven Chirurgie ist es natürlich sehr wichtig, damit man nachher auch noch ja, etwas fühlt, also gerade Anja, gell, Beschneidungen.
Genau, das würde ich unbedingt eben mal noch eine Folge darüber machen.
Oder
genau,
ist da alles kaputt. Unfall, Velo oder Geburt, ja. Mhm. Also es gibt ein neues Verständnis von Lust und Erregung. Ja, genau. Und das Jahrzehnt nach dem Penis.
Hey, ja, und eben, wie gesagt, anatomische Momente hat es schon vorher gegeben und jetzt weiss man es einfach noch ein bisschen genauer. Ich finde tatsächlich, es ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Und ja, es ist gezeigt, wie komplex und wirklich unterschätzt das Organ ist.
Ich bin ja ein grosser Fan der schwarzen Löcher und im Universum gibt es ja den beim schwarzen Loch der Ereignishorizont, der über alles oder nichts bestimmt. Bei uns Frauen ist das eben ziemlich fatal, wenn man das Bild anschaut. Aber die Innervation, wie sie sein können. Und dort, wo penetriert wird, ist einfach das schwarze Loch. Also quasi eine Penetration ins Nichts. Ja.
Ist noch hart, gell? Ja. Eigentlich.
Ja. Also so. Ja, natürlich, je nach Penisgröße oder auch Stellung kann man schon auf ein Gewebe geraten, aber rein Penetration ist eigentlich in Schwarzen nichts.
Also ich frage jetzt ein bisschen provokativ, gibt es denn in der Biologie, in der Natur Alternativen zu der Penetration? Also für die Fortpflanzung ja, muss sie ja eigentlich sein. Aber ja. Gibt es Alternativen, Janine?
Ja, also Penetration sichert, dass der Samen am richtigen Ort dann her kann gelangen. Sperma
also
muss
in der
ja, genau. Sperma muss ja in die Vagina. Aber ja, es gibt sicher nicht penetrative Sexualpraktiken bei den Tieren als auch bei den Menschen. Bei den Tieren gibt es zum Beispiel Schnabeltier oder den Ameisenigel. Die tun sich fortpflanzen durch Reiben von den Körperöffnungen ohne Penetration. Oder Bonobos oder die Äffli. Die tun vor allem die Weibchen in den Genitalbereich aneinander rein. Das dient aber mehr zu sozialen Zwecken von der Bindung und der Hierarchie und genau. Also,
nicht der Fortpflanzung?
Nein, nicht die Fortpflanzung.
Ja, also jetzt haben wir, glaube ich, viel gehört. Jetzt machen wir doch wieder den Bogen zurück zu den Annette Orgasmusstörungen oder Schwierigkeiten. Und genau, also grundsätzlich kann ich mir vorstellen, so als Gynäkologin höre ich immer wieder, natürlich hat man zum Beispiel Orgasmus-Schwierigkeiten nach der Geburt, wo vielleicht dort Verletzungen oder der Überdehnung von diesen Nervenfasern kam. Das heisst, dass Frauen das auch so empfinden, dass es vielleicht nicht mehr so klappt wie vorher. Oder so hormonelle Phasen wie die Stillzeit oder eben die Wechseljahre. Und bei den Wechseljahren haben wir auch noch mal so eine Folge gemacht über das urogenitale Syndrom der Menopause von der Wunde Kunigunde. Das ist, um noch etwas auszudeutschen, was da eigentlich passiert durch den Hormonwangel, gibt es ja die vulvovaginale Atrophie, also sozusagen eine Gewebeschwund. Und das führt im Allgemeinen auch zu einer Ausdünnung von natürlich der Vulvalippen und auch der Vorhaut von Klitoris und zu einer verminderten Blutung. Und so kann Klitoris eigentlich bei der Erregung weniger anschwellen. Und das zusammen, die Ausdünnung vom Gewebe und die verminderte Durchblutung, das stumpft auch die Empfindlichkeit der Nervenendungen werden eben auch abgeschwächt. Und darum kann man alles zusammen sagen, ja, dann kann man das anatomisch recht gut nachvollziehen, warum der Orgasmus vielleicht ein bisschen anders wird.
Aber vielleicht noch ein Einwand aufs gesamte Leben betrachtet, ist ja Klitoris ein Organ wie die Nase und die Ohren, das immer noch ein bisschen wächst, oder?
Jetzt frage ich mich jetzt, ja.
Also
vielleicht Vorhaut schrumpft. Genau. Sieht sie vielleicht grösser aus. Ah, das muss es sein. Oder wächst sie? Weiss man das?
Nein, also das hätte ich so noch nie gehört. Aber ja, das wird vielleicht mehr noch erforscht. Aber grundsätzlich ist es dadurch, dass eben einfach durch Blutung weniger wird und die Haut ist ja wieder wird eben so dünn. Das heisst, die Nervenfasern haben wenig Ernährung, also sie bilden sich wieder zurück.
Die Nervenfasern, also die verhungert.
Schon Endungen, nicht, ja, nicht, sicher nicht die ganze Klitoris, aber die Endungen, dass man eben weniger auf Berührung vielleicht abfährt oder so.
Also das heisst, aber man kann auch etwas machen. Also ja. Die Kunigunde, die Annette, die hat jetzt keine von diesen beschriebenen Symptomen, außer einfach die Orgasmus-Probleme.
Aber sie hat natürlich auch schon ein bisschen Hitzewallung und so.
Das ist recht.
Ja. Ist es schon ein bisschen, manchmal im Östrogenmangel.
Und wenn sie jetzt aber kontinuierlich jetzt das weiterhin kann nehmen, die Hormonersatztherapie, hat sie das dann weniger, die Atrophie?
Also wichtig wäre halt, dass sie auch noch lokal etwas nimmt. Also lokale Hormontherapie, nicht nur systemische.
Okay, dass man dort noch mit maximal der Östrogen, etwas rausholen kann.
Ja. E3-Salbe oder eben zum Beispiel DHA vaginal.
Ja.
Genau.
Raus.
Da kann man auf jeden Fall etwas rausholen.
Hey, ja, jetzt gehen wir doch mal zu der Anatomie zurück. Klitoris und hat ja einen Zwilling. Und das ist der Penis. Mhm. Also die beiden, die haben gewisse Ähnlichkeiten.
Und sie kommen aus dem gleichen Ursprung.
Genau.
Sie kommen nämlich aus dem Genitalhöcker, wo im ersten, also in den ersten 3 Monaten von Schwangerschaft kann man nicht erkennen, ob es ein Bub oder ein Mädchen gibt. Das ist auch noch sehr undifferenziert. Es ist auch noch nicht so klar. Und dann, ab der 12. Schwangerschaftswoche kann man tatsächlich, oder Spezialisten können sehen, ob es richtig Mädchen oder Bub geht. Aber so wirklich das definitive Outing ist dann erst so 19. bis 22. Schwangerschaftswoche, wo man dann klar sieht, ah, Penis mit Hödeli oder eben die Vulvalippe. Mhm. Und warum dass sich der Genitalhöcker entweder in Penis oder in Klitoris entwickelt, das ist rein durch Hormoneinfluss, nämlich durch die männlichen Hormone. Bei weniger männlichen Hormonen gibt es Klitoris, und bei vielen männlichen Hormonen aus dem Hodensäckchen gibt es dann den Penis.
Also wir haben eigentlich das gleiche Starter-Set, oder?
Genau.
Was wäre denn so beim Mann, Anja?
Also zum Beispiel beim Mann Penis, Eichel und Vorhaut. Ist das Bondo bei Frau?
Klitoris Eichel mit Vorhaut, also das Erbsli. Und das endet dort noch nicht. Sonst wäre es tatsächlich nur ein winziger Penis. Es ist also nur äußerlich der Teil gemeint von dem fulminanten Organ. Es ist also nur die Spitze vom Eisberg. Dann die Schwellkörper gehen dann tief ins Gewebe von der Vulva rein. Zwei davon sind unmittelbar hinter den Vulvalippen und links und rechts von der Vagina. Die anderen zwei sind deutlich weiter seitlich am Knochen. Also zusammengefasst kann man sagen, es ist so wie eine vierbeinige Reiterin auf der Harnröhre und der Vagina platziert.
Mhm. Und der Hodensack?
Das ist die Haut von der äußeren Vulvalippe.
Der Hoden selber? Sie?
Eierstöck.
Gut. Und eben die Schwellkörper im Penis, hast du vorhin schon gesagt, sie...
Schwellkörper in den Klitoris-Schenkeln.
Genau.
Also, wir haben, und das sind aus meiner Sicht auch sehr gute Nachrichten, wir haben ein gewisses Basiswissen, sowohl für das eine, also wenn man das eine kennt, hat man eigentlich auch das Basiswissen für das andere Modell, sage ich mal.
Was eigentlich noch wichtig ist, dass es kein Analogon gibt zur Vagina. Mhm. Beim Mann, habt ihr das jetzt auch festgestellt?
Ja, das fehlt, weil die Vagina ist ja für den penetrativen Sex sehr zentral. Ja, könnte man sich ja fragen, was wäre jetzt das Pendant beim Mann? Das eben, was wäre das schwarze Loch beim Mann?
Das hat er eben nicht, weil die Vagina entsteht aus den Müllerschen Gängen. Und die werden durch Hormone werden die ausgebildet und eben zur Vagina. Und beim Mann gibt es das Anti-Müller-Hormon hochdosiert und das tut dann machen, dass die Gänge sich komplett zurückbilden.
Mhm. Hey, ja. Aber wir haben beide Orte Schwellkörper und wir haben beide Orte Erektionen. Also ein Klitoris kann erigiert sein. Man sieht es vielleicht als Gesamtes mehr, statt wie beim Mann, wo es halt, halt aussen dran alles stattfindet und entsprechend sichtbar ist. Und für viele bleibt natürlich noch das Faszinosum offen von diesem weiblichen Erguss, also das Squirting, wo ja in vielen Männerfantasien immer vorkommt, weil das ist, der sucht man quasi als Analogon zum Samenerguss, zum Spritzen. Und da könnte man jetzt auch sehr lange darüber reden, aber wir verweisen auf die Folge Wettwende, verweisen, wo wir über das Thema ausführlich berichten. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was grundsätzlich die Vagina für eine Rolle hat beim penetrativen Sex, außer natürlich als, sage ich mal, Gastgeber für den Penis. Klar, für die Fortpflanzung ist es zentral, aber wirklich für das Lustempfinden ist sie viel weniger sensibel. Eher fast so kleine, also dort ist nicht viel zu holen an Erregung. Und das ist ein grosses Missverständnis, wo es ist ein anpassungsfähiger Hautschlauch, ohne gezielt steuerbare Muskeln, außer vielleicht Verbindung zum Beckenboden. Aber es ist weitestgehend unempfindlich.
Okay, es macht natürlich allenfalls Sinn, die Unempfindlichkeit, zum Beispiel, dass die Vaginalgeburt nicht noch schmerzhafter ist, als sie schon ist.
Also, aber wir bleiben dabei, das Dogma von dieser Penetration und quasi damit die Relevanz vom Penis für die weibliche Sexualität, das kommt jetzt langsam ins Wanken.
OMG.
OMG. Und auch die Vorstellung, dass quasi der Penis nur nach innen gewölbten, also dass die Vagina ein innen gewölbter Penis sei, oder sogar, und dort ist auch die Wortherkunft interessant, eine Scheide, Scheide ist ja das bei den Rittern. Eine Scheide tut man ja um das Schwert herum. Das zeigt schon ein bisschen die Vorstellung in der Sprache, dass die Vagina einfach da sein soll, für das Schwert zu verpacken.
Ja. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt Frau Dr. Mandy Mangler ein Buch hat herausgegeben hat, «Don't miss the clitoris». Das, sie hat nämlich das beschrieben, dass die Klitoris ein absolut Premium-Produkt sei und mit dem natürlich alle weiblichen Individuen serienmäßig ausgestattet sind und eben ein Organ, das einzig und allein dem Vergnügen dient. Und sonst eigentlich nichts anderes.
Genau, für die Fortpflanzung ist es nicht unbedingt nötig. Für die Erreichung des Orgasmus ist es nötig. Man weiss, dass man den Sex mit Orgasmus andere biochemische Auswirkungen hat als Sex ohne Orgasmus. Und wie genau...
Also, du meinst jetzt von den Hormonen?
Ja, von der Ausschüttung. Ja, genau. Die tun wir dann auch noch aufzeigen. Von der und ja, wichtig ist einfach, Anja hat gesagt, ich darf jetzt keine genaue Anleitung geben, wie man jetzt die Klitoris stimuliert.
Ja, also du bist ja nicht Sexualtherapeutin. oder ich weiss es nicht. Vielleicht
im Geheimen.
Vielleicht hast du noch wieder eine Ausbildung gemacht.
Ja, aber ich weiss es nicht bei mir. Gell? Nein, aber wichtig ist einfach, dass die Klitoris eicheln und ihre Vorhaut, eigentlich wie beim Penis, sehr empfänglich sind für ein sanftes Hin und Her, für das mal neutral zu sagen. Und bei denen ist Druck gut. Und man kann aber nicht sagen, was bei allen gilt. Aber also man kann sagen, vielleicht als Tipp, falls ein Mann zulässt, ich würde empfehlen, nicht allzu viele Techniken auf einmal auszuprobieren. Ja. Und es ist nicht ein Rubulos, der weibliche Orgasmus, den man dabei gewinnen könnte. Also es tut nicht zu wild. Manchmal ist eine Pause dazwischen mehr wert als die wildeste Technik.
Ja, oder so wechselnde Techniken. Es macht ja auch Sinn, weil die Nerven brauchen einen Moment für die Durchblutung und für die Signale auch zu übermitteln, dass es dann im Hirn wieder in eine Botschaft umgewandelt wird. Es macht ja auch Sinn, oder?
Und wichtig auch, die Partnerin fragen, was sie gerne hat, weil es gibt natürlich nicht eine Technik, die für alle geht. Es ist wie in der Musik, für auch dort den Bogen noch zu schliessen. Nur wenn jemand gerne eine Klarinette spielt, wie die Annette, dann heisst das nicht, dass es für jemand anderes auch so ist. Die haben vielleicht gerne mehr Rhythmus, wie die Anja mit ihrem Schlagzeug.
Ich mag sehr gerne Hip-Hop.
Ich harfe. Genau, eben, das wird uns jetzt nicht weiter interpretieren. Und jeder Mensch hat einen anderen Musikgeschmack. Die haben vielleicht gerne die Zauberflöte von Mozart. Anja ist jetzt beim Hip-Hop bleiben landen.
Ja, oder für die Luzernerinnen vielleicht noch ein bisschen Guckenmusik, Fasnachtsmusik.
Ja, Mensch, du hast ja noch gesagt, dann gibt es die meisten...
Ja, weil das ist ja die Woche, wo alle fremdgehen. Nein, nicht alle, aber wo sich alles ein bisschen kreuzt und quer trifft und macht.
Aber unter nicht, nicht mit der Piccolo-Pfeife.
Nein, das kleine Zeug ist für die Baslerinnen.
So gemein. Ja.
Das hast du gesagt. Okay.
Ja, aber bleiben wir diplomatisch und schließen das ab. Also Geschmäcker sind verschieden.
Ja.
Ja, genau.
Jetzt haben die einen Schluck Wasser.
Sie verschluckt sich gerade.
Nein, ja, jetzt hat es etwas mir etwas in den Sinn gekommen. Kennen Sie den Homunculus?
Ich kenne nur den Furunculus.
Du musst einfach ablenken.
Ja. Nein, aber das ist ganz wichtig. Der Homunculus. Also
wenn man kann, sollte man das mal googeln. Ja. Man erschrickt ein bisschen. Es sieht ein bisschen aus wie der Gollum. Bei Herr der Ringe.
Genau. Das ist eigentlich nur schnell, ich weiß auch nicht, ob ich es so gut erklären kann über das Mikrofon. Ich kann es vielleicht besser zeichnen, aber es ist eigentlich so eine bildliche Darstellung von den Körperteilen, die wir haben, Menschen, auf der Grosshirnrinde. Und sie sind so gross, wie das Hirn die auch fühlt. Also etwas, was dauernd stimuliert ist, wie zum Beispiel im Gesicht Nerven, also man redet ja, man isst ja, mit den Augen zucken, man niesst zum Beispiel. Also im Gesicht passiert Nerven, wirklich viel, auch mit den Lippen. Genau, das ist extrem gross ausprägt dargestellt. Plus eben auch die Hänge an den Fingerspitzen, eben mit dem ganzen Gefühl, wo man dauernd etwas senden an das Hirn, wenn man etwas berührt und so. Das ist auch mega gross, die haben mega grosse Taupen.
Also die Männchen haben eigentlich so fette, grosse Hände Finger, und ganz kleine Beine und die Lippen sind übergross. Ja.
Und eben das Spannende ist, also natürlich sind auch Genitalien abgebildet.
Beim Mann gibt es gleich ein Schnäbeli, aber bei den Frauen siehst du nichts.
Siehst du nicht so viel, aber du hast gleich das Gefühl, ja, im Vergleich, wie gross sie sonst sind, nehmen sie doch einen grösseren Platz ein. Mhm. Und das kann natürlich schrumpfen oder auch grösser werden, je nach Stimulus.
Training.
Genau.
Training ist schon dort alles.
Genau. Also die Plastizität des Hirns zeigt sich dort in beide Richtungen. Genau. Hey, ja. Also das nur eine kurze
Wie verräter ist das? Das kann man nicht testen bei dir. He?
Wie? Bei mir? Das kannst du das ja nicht. Das ist ja nur so eine
Darstellung. Gehen das mal Homunculus, oder?
Genau, Homunculus.
Gehen das mal googlen, Bild Homunculus, ja. Und dann schaut euch das Bild an, das, ja, das Mönchli.
Genau, und eben, wie kann man jetzt das Areal zum Beispiel ein bisschen mehr stimulieren oder allgemein Klitoris, das hat der Antike, das ist ja ganz ein lustiger Input eigentlich. Es gibt so eine Legende und die sagt, dass Kleopatra hat so eine Tüte mit Bienen gebraucht, wo die Vibrationen von diesen Flügeln, die haben ihre Klitoris anscheinend stimulieren sollen.
Mhm. Also frühe Form von einem Vibrator, oder?
Ja.
Ich habe mich immer gefragt, woher die so viel Esusmilch hat für ihre Bäder. Ja. Jetzt geht es noch weiter. Das ist eine spannende Persönlichkeit, die Kleopatra.
Ich bin gerade im Museum gesehen, übrigens in Ägypten, und es ist wirklich erstaunlich, was da seit 3000 Jahren in dem Museum steht. Und es ist original, also es holt dich um. Und es ist wirklich so viel ins Detail bekannt und erfasst.
Hast du also einen Vibrator gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, aber ein Döschen für Eyeliner zu machen und Haarspängeli, ja, also alles Mögliche. Ja. Aber ja, Vibratoren sind jetzt gerade mein Einsatz. Ich möchte nämlich noch ein bisschen weitere Geschichte schauen. Und zwar gibt es einen zentralen medizinischen Hintergrund, der spätere Entwicklungen dann beeinflusst hat. Das ist die weibliche Hysterie. Das war etwa im 19. Jahrhundert. Das war so eine Sammeldiagnose für Symptome wie Nervosität, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit oder unangepasstes Verhalten, natürlich nur bei Frauen.
Genau,
und man hat dann ja, fälschlicherweise gemeint, dass die Ursache in der Gebärmutter liegt. Also die heisst Hystera, also darum Hysterie. Die Behandlung ist dann in dem bestanden, dass man ja, das Geschlechtsteil mechanisch stimuliert hat, um einen Orgasmus auszulösen. Und das hat man dann als beruhigend empfunden, oder das hat so geholfen, dass das eine beruhigende Therapie ist für die Frauen. Und also Priska, wir haben es angeschaut, das sind wirklich Manipulatoren gewesen. Also
riesen
Maschinen, genau, zum Teil mit Dampf betrieben auch, oder später mit Strom. Ja, und aus dem
sie haben natürlich raus, Männer entwickelt.
Ja. Ja, oder die Ärzte haben zum Teil also manuell mit ihren Fingern die Frauen dann zum Orgasmus
und die auch in den Armen gehabt, aus Sehnenscheidenentzündung.
Behandlung von einem Arzt. Was der Arzt hat Sehnenscheidenentzündung?
Ja, das haben sie dann als Argumentation, warum man die riesen Geräte muss entwickeln, aha, für die Frauen, ja,
weil behandeln,
dass Männer so erschöpfte Arme haben.
Das ist schon sehr diskriminierend. Ja, aber ja, aus dem raus sind tatsächlich dann die ersten Vibratoren entstanden, also als medizinische Geräte, später dann zunehmend eben Verlust zu entwickeln, ja, und nicht mehr als Therapie gegen Hysterie.
Genau, und die neueren Dildos, die haben, die sind ja mittlerweile viel kleiner und die haben fast alle auch eine Funktion für Klitoris. Meistens funktionieren die mit dem Unterdruck, mit der Untergrucktechnologie.
Das würde ich gegen Schrubbellos sprechen, genau, ja. Dass eben Druck viel sensibler wir viel sensibler auf Druck reagieren als auf irgendwelche Rubbelmanöver.
Ja, oder eben Unterdruck. Und darum ist quasi auch die Oralsex für Frauen kann sehr, je nach Geschmack,
also sinnvoll sein. Druckquelle und Zugimpuls gibt es alles. Und das Fazit ist, also von den Bienen über die medizinischen Irrtümer bis hin eben zu neuesten Hightech-Geräten hat sich wirklich einen langen Weg aufgezeigt. Mit kuriosen Experimenten mit der Kleopatra ihren Bindli, und im Fokus war immer die weibliche Lust gewesen.
Und wichtig, also ich wollte sagen, dass vor noch nicht so allzu langer Zeit ist es so gewesen, dass ich mal von einem Frauenarzt so ein Modell habe bekommen. Der Grund sage ich es nicht, aber einfach, und hat man 4 von den grössten Batterien müssen hintereinander rein tun. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange das, die dicken Batterien, die man nur noch braucht für die grossen Spielzeuge.
Ist jetzt, also hat er nicht den Vibrator verschrieben, hat er ihn gerade direkt abgegeben.
Ja, aber er hat gesagt, hier, aber ohne Batterien.
Dann ist Tanja in die Schule zurückgekommen.
Sofort sind wir ins Mikro-Batterie gekommen.
Hey, ja, übrigens,
ist jetzt im Museum.
Genau, den habe ich gespendet. Ja.
Es führt übrigens nicht zu einer Abstumpfung von der Klitoris oder auch sonst vom Lustempfinden.
Also Vibrator.
Wenn man regelmässig einen Vibrator kauft. Es gibt nämlich Frauen, die sagen, sie kommen so zuverlässig zum Orgasmus mit den Hightech-Vibratoren, dass sie fast Angst haben, dass der Partner das quasi nicht mehr kann bieten kann. Und das ist nicht der Fall.
Hey, aber jetzt gehen wir doch gleich nochmal auf etwas zurück, wo doch immer wieder kommt, überall G-Punkt. Das müssen wir jetzt auch noch schnell besprechen. Janine.
Das ist jetzt mein Einsatz, der G-Punkt. Also, ja, der ist ja
umgekehrte Cowgirl.
Ja, genau. Cowgirl ist gut. Also der mythenumworbene G-Punkt. Ja, das ist der Bereich an der vorderen, also bauchseitigen, also bauchseitig vorne liegend, direkt unter der Harnröhre bei der Frau. Also man bezeichnet die Innenwand von der Vagina. Und das Gewebe ist auch etwas raucher. Also das kennen wir alle, es ist so ein bisschen holprig, wenn man drüber fährt. Genau, und es ist ja immer, man sucht den immer. Und der erregbare Punkt, ja, ob es den bei allen Frauen gibt, das ist wissenschaftlich sehr umstritten. Die weibliche Erregung entsteht also insgesamt durch das Zusammenspiel von mehreren Organen im Becken, primär eben Klitoris. Das Hirn muss auch noch mitspielen, der Wille. Ja, nicht einfach durch einen einzelnen Punkt. Das, so viel weiss man einfach heute.
Und dann können wir noch lange eben das umgekehrte Cowgirl machen und verkehrt oben drauf hocken.
Wegen dem G-Punkt, dass man den bereicht.
Ja. Bei diesen Frauen ist es, gibt es den G-Punkt, der funktioniert, aber man hat es nicht zuverlässig können nachweisen. Wie übrigens auch die neueren Daten zu einem A-Punkt, wo scheint eine Verbindung hat zum Parasympathikus. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal mit dieser Klitoris an, die zu verstehen, bevor wir dann quasi zur Kür kommen. Ich kann gerade nicht mehr reden. Und dann quasi noch G-A-Punkte, Zusatzpunkte holen. Das Gute liegt nämlich so nah und ist so gross, wie wir ja jetzt wissen.
Was sicher noch wichtig ist, dass wir noch schnell über den Beckenboden reden. Er ist ja sozusagen die BFF für Klitoris. Weil man muss schon sagen, dass wenn man den gut trainiert, dass das auch zu intensiveren Orgasmen führen kann. Es ist sozusagen, wenn man Beckenbodentraining macht, ist es so Gehirnjogging für das sexuelle Zentrum im Hirn. Also wenn man die Muskeln im Intimbereich gezielt ansteuert, geht es kontinuierlich Signal an den Homunculus und das Gehirn wiederum kann den Bereich einfach präziser wahrnehmen. Also so Anspannung, Entspannung in diesem Bereich, das kann man sagen, ja, das Hirn wird mit Reizen gefüttert.
Ja. Ich würde sagen, das sind gute Aussichten für die Annette, weil die nämlich da am Trainieren ist, ist ihr Beckenboden sicher auch besser aufgespannt und das Trampolin hat mehr Schwung und dort ist sie sicher auf einem guten Weg. Was weniger erforscht ist, aber auch interessant, ist die Rolle von der Gebärmutter für das Empfinden von den Orgasmen. Dort gibt es einzelne Daten, aber noch zu wenig, für das man jetzt dort ganz genau, wie ich sagen, aber die Gebärmutter und die Kontraktionen, die sie haben, während dem Orgasmus haben, eine Rolle spielen.
Also fassen wir noch einmal die Anatomie der weiblichen Lust zusammen, bevor wir noch zu den Hormonen gehen. Also wir haben jetzt gelernt, dass ein Orgasmus nie stattfinden kann ohne Beteiligung der Klitoris. Zusätzlich kommen noch der G- und der A-Punkt dazu. Ihre Bedeutung ist nicht ganz so klar. Und die Gebärmutter hat auch ihre Rolle. Es ist wie ein Orchester. Die erogenen Zonen der Frau sind also nicht nur zwischen den Ohren. Also die spielen auch noch irgendwie eine Seite mit, aber machen auch nicht alles aus. Und man kann sich also fragen, ob die Klitoris wirklich nur das Premium-Organ ist oder ob es eben nicht auch gesünder ist, einen Orgasmus zu haben. Und wir haben vorher das angeschnitten, welcher Sex ist jetzt entspannender oder fürs Wohlbefinden und Gesundheit besser. Es ist auch mit dem Orgasmus, weil das hat einen nachweislichen Effekt auf Stress und Psyche. Also das berauschende Gefühl durch die Hormone, das beeinflusst wiederum das Immunsystem System, es beruhigt das Herz-Kreislauf-System und es gibt auch durch die Anstrengung, bis man den Orgasmus hat und wenn man viel hat, wie einen Trainingseffekt. Also schlussendlich ist dann das wiederum so, dass je mehr positiven Sex man hat, umso grösser ist der Effekt auch auf die Lust, also auf die Libido. Ja, wenn man mehr so positive Erlebnisse hat im Bett, dann reagiert das Belohnungssystem im Hirn mit Hormon. Das sind dann wie Dirigenten, die wieder zu neuer Musik, also zu neuem Sex quasi anregend wirken.
Also die Anatomie sind die Instrumente oder die Hormone sind quasi wie die
Dirigenten,
die das wieder koordinieren zu, ja. Oder vielleicht empfinden, die Lautstärke anders einstellen.
Genau, und auch das Verlangen nachher steuern, die Einsätze.
Dann gehen wir doch die Hormone mal durch, die Dirigenten. Mhm. Nämlich, was macht der Auftakt, Priska?
Wollen wir da die Anlehnung nehmen, Grey's Anatomy? Dass wir nicht immer Charlie's Angels nehmen.
Ja, das ist eine gute Metapher.
Ja. Also, wir fangen an. Also, Grey's Anatomy ist ja ein Spital. Eine Serie, die es noch kennen.
Eine Spitalserie.
Spitalserie.
Schöne Töchter und
wunderbare Fälle etc. Also, Dopamin ist der Auftakt, die Vorfreude, vielleicht sogar ein neuer Fall im Spital, erst ein Blick, ein Knistern. Und so das Gefühl, hey, da kommt jetzt gerade etwas.
Noradrenalin, dann Ausschüttung von dem ist vor allem, wenn man dann, zum Beispiel im Ops ist, unter Hochdruck ein Trauma tut, operieren, Bruch oder irgendein am offenen
voller
Herz.
Spannung.
Voller Spannung, Puls ist oben. Genau. Und ja, Noradrenalin steigert natürlich auch durch Blutung, damit wirklich alle wichtigen Organe mit Sauerstoff versorgt sind und fällt dann auch wieder ab nach dem Orgasmus. Das sogenannte Afterglow-Gefühl.
Oder ausgesehen. Das ist ja das Gesicht, das so gut durchblutet ist, der sogenannte Afterglow.
In der Medizin wird Adrenalin ja noch eingesetzt. Oder ja, als Mittel bei Schockzuständen. Dann kommen die Endorphine. Das ist der Moment, ja, wo alles gut gegangen ist, wo nachher einsetzt, also die Erleichterung, fast ein bisschen im High ist man da und ja, manchmal sogar ein bisschen das Lachen, so ein bisschen wie unter Drogen, mitten im Chaos. Und da gibt es ja noch das Oxytocin, da haben wir auch mal Schmausesausefall gemacht. Das ist unser Bindungshormon, also es schafft Nähe, Vertrauen. Ja, das ist dann das, was so nachhalt über langfristig, also das zusammen haben wir geschafft. Das verbindet uns.
Also zusammengefasst, Dopamin startet die Story, Noradrenalin treibt sie auf die Spitze, Endorphin sind dann das erleichterte Hoch danach und Oxytocin ist so verbindend, Geborgenheit etc.
Genau, und wenn wir schon bei den Hormonen sind, und jetzt zwar nicht an die Neurotransmitter, die eine schnellere Wirkung haben, reden wir doch noch über Geschlechtshormone zum Abschluss. Die haben nämlich, wie Janine, du vorhin schon gesagt hast, einen sehr modulierenden Einfluss auf das Ganze, auf die ganzen Instrumente, die ganze Anatomie, von der Befeuchtung über die Flora, die Anspannung von der Beckenbodenmuskulatur. Anja, welche Hormone gibt es da, Geschlechtshormone, die einen Einfluss haben auf die weibliche Lust? Lustempfinden oder Orgasmusstärke?
Ja gut, das ist jetzt nicht, das kann man jetzt nicht so einfach sagen.
Nicht?
Nein, das hätte ich jetzt wirklich nicht so einfach sagen. Weil grundsätzlich ist sicher alle unsere Sexualhormone wichtig. Also das Östrogen sicher eben für die ganze
Befeuchtung
von den Genitalorganen, aber auch Durchblutung. Eben wie gesund ist es, die Haut? Und das ist das Milieu
an genau.
Für sich. Das tut natürlich eben genau der Dödelein auch ein gutes Gefühl geben. Testosteron natürlich auch wichtig für uns. Wir haben ja alle Testosteron in uns innen. Und die Vorstufe vom Testosteron, das DHEA, das ist sicher jetzt gerade auch seit ein paar Jahren ja, wirklich auch bewiesen, dass das zum Beispiel auch Orgasmusfähigkeit wirklich kann haben, wenn man das intravaginal anwendet. Genau, das ist auch die, die wir jetzt in Sinn
kommen. Und Progesteron ist allgemein so ein Chill-Hormon, also gerade wenn man gestresst ist und so, wie wir gehört haben, dass das halt schon eine Rolle spielt für die Bereitschaft.
Die Entspannung quasi.
Ja, was habt ihr sonst noch in eurem Supplement-Rucksäckchen zum Abschluss?
Ja, du...
Kann man der, wie heisst sie?
Ja, also es gibt noch Arginin, das ist eine Aminosäure, die einfach allgemein durch Blutung tut fördern, was so ein bisschen anregend wirkt. Und da gibt es Macke, das ist ein Pflanzenextrakt, der einen Einfluss hat auf die Energie, die Stimmung, auch durch Blutung, wo man sagt, es ist adaptogen, also in dem Sinn stressreduzierend und durch das auch lustfördernd. Das sind so immer die gleichen Prinzipien bei den komplementären Sachen. Und klar, wenn der Stress im Vordergrund ist, kann man noch ganz viel machen, wie B-Vitamin, Magnesium
und so. Und das Ashwagandha, genau.
Schlafbeeren. Ja, das...
Nicht Schlafbeeren.
Ja, schau. Genau, die Schlafbeeren. Ja, Schlafbeeren ist auch adaptogen.
Und hat eine Wirkung bei erhöhten Cortisonspiegel. Also wenn man so durchgestresst ist, ist es vielleicht ein Produkt mit Ashwagandha in Kombination mit B-Vitaminen, Magnesium. Man könnte bei der Stress... Toleranz eine Rolle spielen.
Ja, sehr gut.
Ja. Und wie geht es eigentlich weiter mit der Annette und der Klarinette?
Ja, also, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Sie, ist jetzt, sie hat ja schon angefangen, weiss jetzt, wie sie sich noch steigern kann. Und sie ist natürlich jetzt noch fast ein bisschen faszinierter von der Fingertechnik von ihrem Klarinettenlehrer und wie der auf die Knöpfe drückt. Und ja, und eines Tages hat sie beim Klarinettenspielen extrem laut niesen müssen. Und ihr wisst, das ist wirklich sehr laut. Und sie hat das eigentlich als Zeichen genommen, dass bei ihr etwas in Gang ist gekommen. Und sie hofft natürlich, dass sie da auf dem richtigen Weg ist. Sie hat jetzt die Awareness, wenn sich jetzt etwas wie würde verändern. Sie hat eine gute Gynäkologin an Bord, die vielleicht auch im Rahmen der Hormonersatztherapie, wenn das jetzt mit dem Sport und sonst Awareness nicht lenkt, allenfalls noch würde ergänzen, auch Anja, Testosteron und DHA. Das tust du oft in Ergänzung zu einer bestehenden Hormonersatztherapie mit Progesteron und Östradiol machen.
Also jetzt allgemein?
Ja,
das,
allgemein.
Menopausale Hormontherapie, ja.
Genau, also ich gehe nicht einfach in die Apotheke und sage, ich will gerne ein bisschen Testosteron für meine Libido. Das gehört in die Hände von einer Gynäkologin. Und wichtig ist, Annette, die weiss jetzt Bescheid. Und für die, die auch noch zu diesem Thema mehr erfahren wollen, empfehlen wir natürlich, dass sie sich anmelden an Villa Margarita for a Day 2026. Es geht um einen Glow in den Wechseljahren, unter anderem oder Afterglow. Es geht um schöne Haut und saftige Schleimhäute in den Wechseljahren.
Und auch dort hat es Fleisch am Knochen.
Ja, das ist gut.
Tschüss.
Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.